Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Doppelpack zum Heimspiel gegen die SV Drochtersen Assel und zum Auswärtsspiel beim VfB Lübeck mit 4 Punkten aus 2 Spielen und dem einzig wahren VfB Lexikon. Henning Menke. Hi Henning.
Danke für die Blumen. Moin in die Runde.
Henning, wir sind mitten in einer englischen Woche. 2 Drittel sind gespielt. Wie war sie denn bis jetzt?
Sie war schön. Sie war sehr aufschlussreich, finde ich. Sehr ambivalent. Ein ganz, ganz tolles Spiel gegen Drochtersen und ein ganz anderes Spiel in Lübeck. Zwei Spiele, die wie Tag und Nacht sind. Nicht, weil das eine jetzt Weltklasse war und das andere grottenschlecht, aber weil es komplett andere Spiele gewesen sind. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen drüber schnacken können.
Tatsächlich ganz, ganz verschiedene Spiele. Ich habe gelernt, man soll immer mit den positiven in Gesprächen aufhören. Deswegen fangen wir mit dem VfB Lübeck-Spiel an und hören mit dem Drochtersen-Assel-Spiel auf, weil natürlich auch das Lübeck-Spiel aktueller ist. Also der VfB hat erstmals Punkte liegen lassen, 1-1 an der Lohmühle gestern Abend. Ja, und wir haben ein Spiel gesehen, wo sich die Mannschaft, ich will es nicht übertreiben, aber zum ersten Mal in dieser Saison angreifbarer gezeigt hat.
Absolut. Der VfB ist auf eine ganz starke Lübecker Mannschaft getroffen, vielleicht auch für den VfB selbst überraschend stark.
Bisschen stärker als erwartet, oder? Man hört immer die ganzen, natürlich die finanziellen Probleme in Lübeck. Man weiß, dass der Kader dadurch nicht mehr ganz so stark ist. Aber wir haben auch gesehen, da laufen schon noch mindestens mal 11 Jungs rum, die was mit dem Ball anfangen kann.
Genau, das ist natürlich immer noch ein guter Kader. Man hat natürlich die ersten beiden Spiele gesehen, aus denen Lübeck nur einen Punkt geholt hat, zuletzt in Delmenhorst verloren. Ich sehe dann die Zusammenfassung der Spiele, ne? Nicht 90 Minuten. Ich habe ja auch noch einen Beruf und ein Leben. Aber
das ist dir ausnahmsweise genehmigt.
Das ist ganz lieb. Aber wer sich
beim VfB natürlich nicht.
Nee, verstehe ich auch. Alles gut. Aber wer sich das nochmal gönnen möchte, die Zusammenfassung Atlas Delmenhorst gegen den VfB Lübeck, der tritt der VfB Lübeck unterirdisch auf letzter Spieltag. Ich habe es eben im Vorgespräch zu dir gesagt, fühlte sich an wie ein Bezirksligist, der da gespielt hat. Und aus dieser Erwartung kommend war der VfB Lübeck überraschend stark und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht.
Noch dazu hat sich der VfB Oldenburg, übrigens wahnsinnig nervig dieses Spiel, wenn man auch darüber schreibt. Man kann nie einfach mal VfB schreiben, sondern muss Oldenburg, Lübeck, Gäste oder Gastgeber verwenden. Schon immer schwer getan, natürlich beim VfB Lübeck. Ich muss natürlich zur Einordnung dazu sagen, natürlich ist es eins der schwersten Auswärtsspiele in der Regionalliga Nord.
Genau.
Mit den meisten gegnerischen Zuschauern, mit einer Mannschaft, die Qualität hat. Und wenn wir darüber sprechen, wie das Spiel gelaufen ist, dann sprechen wir wie immer erstmal über die Startelf.
Ja, oder lass uns nochmal bei dem schweren Auswärtsgegner bleiben.
Also ja, dann bleib mal dabei.
Hast ja nicht mehr nur viele Zuschauer, über 3000. Das ist ein richtiger, alter, traditioneller Fußballverein. Ich sage das ja immer, mittlerweile neben dem VfB Oldenburg eigentlich der große, letzte große Name in der Liga. Du hast da wirklich nicht nur Zuschauer, sondern eine Fanszene, die ja weiterhin geteilt ist und aus 2 Blöcken links und rechts im Stadion supportet. Das ist natürlich ein Unterschied, als ob du irgendwo auf dem Platz spielst vor ein paar 500 wirklich Zuschauern. Das ist nicht einfach und du sagst, der VfB Oldenburg hat sich da immer schwer getan. Ich habe auch mal überlegt, ich kann mich an ein 1-0 in der Saison 15-16 erinnern, als der VfB Vizemeister geworden ist, damals noch unter Predrag Uccelak am Anfang, später dann Dietmar Hirsch. Da hat der VfB zu Beginn der Saison, das muss also Sommer 15 gewesen sein, 1-0 gewonnen durch so ein Kopfballtor, glaube ich, von Dominik Volkmar, damals nach einer Ecke. Innenverteidiger, ganz großes Talent gewesen vor 10 Jahren.
Ihr merkt, das Lexikon ist wieder aufgeschlagen, wir machen weiter.
Nein, das war, selbst das in dieser fantastischen Saison war eher so ein Duselsieg. Ansonsten war es da immer schwer, immer. Also solange ich denken kann, war es in Lübeck immer schwer. Und so ist diesmal auch gewesen.
Auch in der letzten Saison 3-1 auswärts verloren. Das war fairerweise am Saisonende, wo der Titelkampf dann auch schon beendet war. Aber auch da eben nicht gewonnen. Ja, Startelf, wenig überraschend. Wir haben 3-mal in dieser Saison die gleiche Startelf gesehen.
Ja, Gottlob. Also offenkundig gibt es da eine erste Elf, die eingespielt ist, die zumindest mal die ersten beiden Spiele auch wirklich sehr gut performt hat. Das war zu erwarten, ne? Dass er da nicht groß umstellt. Eine Mannschaft mit Selbstvertrauen, eine Mannschaft, die eingespielt ist. Ich glaube, wir beide hätten es nicht anders gemacht.
Ja, war zu erwarten. Ist natürlich immer so das kleine Fragezeichen. Englische Woche, muss man irgendwas schon steuern, aber wir sind früh in der Saison. Ja. Ich finde, man hat es dann bei den Wechseln, da sprechen wir später, glaube ich, noch ein bisschen drüber, dann gesehen, dass man schon so ein bisschen darauf achten muss, dass jetzt nicht jeder 90 Minuten in einer 3-Spiele-Woche geht. Auch Spieler wie Anwar Adam, die in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurden, die lange verletzt waren in der vorherigen Saison, unüblich früh ausgewechselt. Ich glaube, da hat der Trainer ein bisschen drauf geachtet.
Genau, auf die Wechsel kommen wir dann ja noch. Aber ich glaube, bei euch im Blatt hat ja Kai Pröger vorher auch gesagt, dass englische Wochen eigentlich toll sind. Ja. Das macht viel mehr Spaß, bisschen weniger Training. Und du sagst es Anfang der Saison, also am dritten Spieltag darf man schon noch mit derselben Elf spielen.
Wollte ich auch nicht sagen. Aber die Elf wird sich mit Blick auf Samstag, Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt um 18 Uhr definitiv verändern. Da kommen wir dann gleich zu. Ja, eigentlich ging das Spiel so, finde ich, in den ersten 10 Minuten so los, ein bisschen wie das Spiel gegen Drochtersen aufgehört hat. Ganz am Anfang hatte der VfB viel den Ball. Ich habe gesehen, früh gepresst ist natürlich auch immer, vorgegeben vom Trainer, von Dario Fossi, früh zu pressen. Aber ich finde schon gesehen, dass man in den ersten 10 Minuten gesehen hat, da ist eine Mannschaft voller Selbstvertrauen, die vorne draufgehen wollte, die den Ball haben will. Und dann hat sich Lübeck mit der ersten Chance, die allerdings schon in der 6. Minute war, so ein bisschen reingearbeitet ins Spiel.
Genau, der VfB Oldenburg hat zeigen wollen, dass er da der Tabellenführer und auch dieses Mal ausnahmsweise mal in Lübeck der klare Favorit ist vom Papier her. Da ist noch nicht vieles bei rausgekommen offensiv, aber ich sehe es genauso wie du, da hat man eine Mannschaft gesehen, die was wollte zu Beginn. Ja, und dann ging es mit einer Riesenchance für Lübeck gleich los.
Genau, über die rechte Seite, für mich ein bisschen abseitsverdächtig, aber nicht auflösbar für uns, egal, Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, Querpass und dann ist es Karamari, wenn ich mir den Namen richtig rausgesucht habe, der so aus 7-8 Metern schon sehr frei zum Abschluss kommt und drüber schießt.
Sehr frei zum Abschluss kommt und sehr weit am Tor vorbei schießt, drüber, links drüber vorbei. Also das ist wirklich eine Riesenchance. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an tatsächlich den ersten Spieltag auf Platz 11 in Bremen. Da hatte Bremen 2 ja in der ersten Minute gleich eine Riesenchance, die eigentlich auch rein muss. Und da kann man vielleicht sogar das Drochtersen-Spiel mit reinnehmen, wo der VfB in der ersten Halbzeit durch die erste Chance des Gegners mit 0-1 zurückliegt. Ist vielleicht auch ein Ansatz, auf den man schauen sollte, dass man zu Beginn auch hinten wach ist.
Absolut. Ja, da hat sich das Spiel so ein bisschen eingependelt, würde ich sagen. War ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Der VfB hatte so erste Halbchancen, nenne ich es jetzt mal. Nee, der Schuss von Nick Otto aus 18 Metern, den würde ich nicht als Chance bezeichnen, aber zumindest mal der erste Torschuss. So eine Halbchance hatte Mats Facklam aus spitzem Winkel drüber geschossen in der, ich glaube, das war ungefähr die 22. Minute.
Ja, es war aber alles zwingend war es überhaupt nicht.
Der Schuss, hier rede ich von Halbchance.
Genau, ich wollte dir gar nicht widersprechen. Ich nur zur Einordnung. Also ich habe gerade den Schuss von Otto noch vor Augen. Das war ein Verlegenheitsschuss.
Ja.
Den hätten wir beide auch gehalten.
Den würde ich niemals als keine Halbchance. Ja, aber genau. Von Facklam, das war schon eine Halbchance.
Genau, und also der VfB war aktiv, so, ne? Kannst du sagen. Ohne dass er jetzt zwingend
wurde
war.
Aktiver.
Er wurde aktiver. Okay, gut. Ja, dann machen wir weiter.
Und dann fällt das 1-0.
Yes.
So ein bisschen aus dem Nichts. Weil eine Torchance war es auch nicht.
Ja, also das 1-0, unser Freund Raphael Brandt, unser Freund der Linksfuß Raphael Brandt.
Auf der rechten Seite.
Spielt auf der rechten Seite.
Wir werden da noch häufiger in der nächsten halben Stunde drüber sprechen.
Ja, wir reden ja gleich, glaube ich, seit 1,5 Jahren davon, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Thema, wie schön.
Wir ziehen das auch durch.
Genau, aber jetzt erstmal das Tor, hat auf der rechten Seite den Ball, muss als Linksfuß natürlich sich nach innen drehen, um eine scharfe Flanke zu schlagen, die ganz gewiss kein Torschuss sein sollte.
Aber auf Höhe auch der Seitenauslinie, also da war gar keine Dynamik gerade in der Situation, sondern er kann sich in aller Ruhe den Ball einmal auf links legen.
Und dann fällt er ins lange Eck, geht da hinten rein, Tor. Ja, das ist glücklich, ja, das lag nicht in der Luft, aber wir als Fußballer, du und ich, was lernt man, wenn man Flanken schlägt in den Strafraum zum Tor hin, auch Ecken, dann soll man die so scharf schlagen, dass auch damit irgendwas Gefährliches passieren kann. Egal, ob jemand noch die Fußspitze oder ein Haar dran kriegt oder nicht. So gesehen finde ich das nicht richtig zu sagen, das ist ein Glücksschuss oder so, sondern Raphael Brandt hat eine enorme Qualität, spielt eine ganz scharfe Flanke, da kommt keiner ran, aber geht hinten rein. Also ist jetzt nicht irgendwie, der VfB muss sich nicht entschuldigen für das Tor. Das ist ein tolles Tor von Raphael Brandt, auch wenn es nicht so gewollt gewesen ist.
Nee, ein Glücksschuss ist es nicht, aber es ist halt eigentlich keine Torchance in dem Moment, außer dass er eine scharfe Flanke vors Tor bringt.
Okay.
Leon Demey kommt, finde ich, auch relativ deutlich nicht dran.
Ja.
Der Ball geht dann einfach durch in die lange Ecke.
Man kann vielleicht über den Torwart reden, weil, also die Schwierigkeit des Torhüters ist ja, dass er bis zum letzten Wimpernschlag damit rechnen muss, dass irgendjemand noch an den Ball kommt und sich die Richtung des Balls verändert. Und wie du richtig sagst, ist das ja eigentlich gar nicht so der Fall.
Ja.
Vielleicht muss er sich ein bisschen eher auf den Ball einstellen, vielleicht kann er eher den Schritt schon mal nach rechts machen, bevor er abspringt. So, aber ist eine scharfe Flanke, ist jetzt kein riesen Torwartfehler, 1-0 VfB Oldenburg.
Genau, und damit führt der VfB aus Oldenburg und man hat so ein bisschen als Betrachter von außen das Gefühl gehabt, oh, läuft, weil eigentlich läuft es noch gar nicht so gut in diesem Spiel und trotzdem gehst du mit so einer nicht großen Torchance, hier 1-0 in Führung und du denkst so, ja, geht alles, spielt alles in die Karten.
Genau, und ich habe nämlich genau in der Situation gedacht, nach den ersten beiden Spielen, die ja so super gelaufen sind, jetzt spielst du gerade so, bist noch nicht so ganz drin im Spiel, spielst im Augenblick so mittelmäßig in Lübeck und jetzt geht aber sogar sowas rein. Und ich habe mich so nicht mal nach 2,5 Spieltagen dabei erwischt, zu denken und zu fühlen, ja, wenn du eine Saison hast, wo sogar sowas reingeht und sogar dann solche Spiele gewinnst, dann geht auch wirklich was. Gut, das Spiel hat uns dann eines Besseren belehrt.
Absolut, denn der erste kleine Rückschlag kam 2 Minuten später. Nick Otto musste verletzt ausgewechselt werden. Können wir ehrlicherweise, wir nehmen jetzt hier für euch direkt am Mittwochmorgen auf, noch nicht sagen, was er genau hat. Sah für mich nach Problemen am linke, war es der linke Fuß? Ich glaube, der linke Fuß aus und wurde durch Leon Deichmann ersetzt. Müssen wir jetzt auch sagen, das ist die Position, die wahrscheinlich sogar fast am umkämpftesten ist und wo der Ersatz am nächsten dran ist, an dem der gestartet ist.
Ja, also Leon ist damit einfach wieder auf seine Stammposition gegangen. Ne? Nick Otto hat ihn in der Vorbereitung verdrängt, auch weil Deichmann angeschlagen gewesen ist. Hat die ersten beiden Spiele super gespielt, Nick Otto. Also als Innenverteidiger wirklich tolle Spiele gemacht. Ich fand es ein bisschen bedenklich, dass er sofort ausgewechselt worden ist. Also er wurde ja nicht noch lange behandelt oder auch nicht draußen nochmal behandelt, sondern es war sofort klar, er muss raus und Deichmann kommt. Das macht mir ein bisschen Sorge, zumal, dem können wir vielleicht auch schon vorgreifen, Leon Deichmann für mich kein ganz überzeugendes Spiel danach gemacht hat.
Ja, man merkte, dass er so ein bisschen ganz schnell rein musste, denn er wurde gleich in der ersten Aktion mustergültig ausgespielt, sagen wir es mal so.
Genau. Wir haben zu Beginn ein paar Situationen gehabt, wo Arno Adam richtig gut klären konnte, im letzten Moment noch den...
Gegen Appia auf der linken Lübecker Angreifseite, der sehr umtriebig war.
Absolut, und das war dann auf... Ja genau, und das war dann auch auf der linken Lübecker Abwehrseite, erste Aktion.
Angriffsseite, Lübecker Angriffsseite, genau. Rechte Oldenburger Abwehrseite.
Genau, absolut das. Und
erste Aktion. Links und rechts, das ist hier so ein Thema im Podcast, ja.
Da kommen wir noch zu. Genau, und erste Aktion, geht der Lübecker Stürmer halt wirklich wie aus dem Lehrbuch an Deichmann vorbei. Deichmann geht runter, kriegt den Ball aber nicht und dann ist natürlich die ganze Seite offen. Das wirkte ein bisschen unglücklich und es gab dann im Laufe des Spiels noch 1-2 Szenen, auf die wir noch kommen.
Jerome Boateng fiel mal im Trikot von Bayern München so rückwärts um, als Leo Messi ihm rechts links in Barcelona stehen gelassen hat. Da musste ich so ein bisschen im Rückwärts fallen bei Leon Deichmann dran denken tatsächlich.
Okay, das wollen wir mal nicht unrecht tun.
Ja, auf jeden Fall, daraus resultierte auch ein ganz guter Abschluss für Lübeck. 4 Minuten später nochmal ein Abschluss von Appia, den Marc Schröder, glaube ich, geblockt hat. Das hat alles so gezeigt, der Gegner ist da, der Gegner hat offensive Aktionen, deutlich mehr als die Mannschaften an den ersten beiden Spieltagen.
Genau.
Obwohl das Spiel insgesamt, finde ich, in der ersten Halbzeit ausgeglichen war.
Ja, ich würde es genauso sehen. Ich hatte beim VfB Lübeck den Eindruck, dass die wirklich wollten, dass die richtig gut eingestellt waren auf den VfB Oldenburg und ja, das klingt jetzt blöd, wenn du gerade gegen den Top-Favoriten Drachtersen-Arsenal gewonnen hast, aber dass das bis jetzt von den 3 Spielen tatsächlich der schwerste, am schwersten zu bespielende Gegner gewesen ist für den VfB.
Ja, der VfB hat dann durch Kai Pröger noch eine relativ gute Chance auf 2-0 zu erhöhen. Querpass von Mats Facklam, Pröger wird geblockt. Das war die 37. Minute. Facklam erzielt noch ein Tor mit der Hand, aber kurz vor der Pause war eindeutig, dass man das abpfeifen muss.
Also ich habe es beim Streaming-Anbieter Leaks geschaut, das Spiel. Ein Stream, der erstmals am 3. Spieltag vernünftig lief. Ist ja auch eine gute Erkenntnis für die zu Hause gebliebenen Fans. Und also das ist, glaube ich, eindeutig ein Handspiel. Also geht er mit dem Arm hin und haut mit dem Arm, also mit der Hand rein. Müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ne?
Nein, müssen wir nicht viel drüber reden. Mal einmal für die Kollegen von Leaks in die Bresche springen. Also ich weiß zumindest, dass beim Heimspiel des VfB gegen Drachtersen es große Probleme mit dem Signal gab, was so nicht eingeplant ist. Wir befinden uns halt im Marschwegstadion, da muss man mit dem ein oder anderen technischen Problem rechnen.
Die Probleme haben wir ja bald nicht mehr.
Ja, bald. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Gut, sodass wir, finde ich, insgesamt eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen haben, wo der VfB, glücklich finde ich nicht, 1-0 führt, aber es war ausgeglichen und die Chance ist dann halt drin, lief gut rein insgesamt.
Ja, ich finde das auch. Also wir können das ja ein bisschen vorwegnehmen. Also insgesamt war das natürlich das schwächste Spiel bis jetzt vom VfB Oldenburg in der Saison.
Die schwächste Halbzeit kommt gleich.
Genau, zweite Halbzeit wurde es dann noch ein bisschen schwächer. Aber ich habe nach der ersten Halbzeit gesagt, es ist jetzt kein Feuerwerk, aber der VfB ist da. Das ist eigentlich ein ordentliches Spiel. Es gibt 3, 4, 5 Sachen, über die wir auch gesprochen haben, die besser laufen können, besser laufen müssen. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, was ist mit der Mannschaft los? Sondern da war ein schwerer Gegner, der VfB hat sich schwer getan. Aber dass er da 1-0 führt in einem ausgeglichenen Spiel, ist völlig in Ordnung.
Nee, genau, das war bis dahin alles völlig im Rahmen. nicht im Rahmen, meiner Meinung nach, war dann die erste Viertelstunde nach der Pause.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass der VfB Oldenburg gar nicht auf den Platz gekommen ist. Die Mannschaft war zwar eher auf dem Platz als die Lübecker, aber die erste Viertelstunde hat eigentlich der VfB Oldenburg gar nicht teilgenommen an dem Spiel. Das war teilweise wirklich bedenklich.
Das war wirklich tatsächlich sportlich gesehen beängstigend, was in dieser Viertelstunde stattgefunden hat. Für mich auch völlig unerwartet, weil wir reden von einer stabilen Mannschaft, Kontinuität, voller Selbstvertrauen durch die Siege, dass sie sich so, ich nenne es mal, überlaufen lässt in den ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, hat mich sehr überrascht. Es ging schon los mit einer sehr guten Chance in der 48. Minute, da war es Beleme, der andere Aktivposten, also die beiden Außen von Lübeck waren insgesamt sehr aktiv. Beleme und Apia haben die VfB-Abwehr vor große Probleme gestellt.
Beide ein gutes Spiel gemacht, wirklich gutes Spiel.
Ja. Beleme legt da quer auf Istefo, der eigentlich einen riesen Abschluss hat, nicht so den Ball nicht so gut trifft, sodass Johnny den relativ problemlos halten kann.
Ja, aber die Chance können wir uns auch genau angucken. Also der Lübecker Stürmer kommt über die rechte Lübecker Angriffsseite,
ja,
spielt erst Kniestock aus,
ja,
kein Foul, super ausgespielt, obwohl Kniestock ansonsten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, finde ich.
Ja.
Spielt dann Kasper aus, der sich auch nicht wirklich wehrt in den Zweikampf und kann dann innerhalb des 16ers den Ball zurücklegen und da steht dann der Stürmer völlig frei und Johnny hält den Ball, weil er nicht platziert geschossen ist. Aber das war sehr gut gespielt vom VfB Lübeck und da stellt sich die VfB-Defensive auch wirklich nicht gut an, muss man
sagen. Genau, und jetzt hätte man denken können, das ist so ein bisschen Warnsignal für Oldenburg. War es aber irgendwie nicht, weil es ging die Minuten danach wirklich exakt genau so weiter. 50. Minute dann Ausgleichstor auf der linken Seite. Hat Apia den Ball, wird letztlich nicht intensiv genug attackiert von Anwar Adam. Apia bringt den Ball dann mit links flach rein. In der Mitte kommt Istefo so ein bisschen aus dem Rückraum und vor Leon Deichmann an den Ball spitzelt ihn in die lange Ecke 1-1.
Genau, nach der Viertelstunde oder den 10 Minuten, was da gespielt war, absolut verdienter Ausgleich, lag völlig in der Luft, das Tor. Adam kann ihn nicht an der Flanke hindern letztlich auf der linken Angriffsseite, wobei ich finde, dass Anwar Adam zusammen mit Nico Kniestock einer der besten VfB Oldenburger war und ja, in der Mitte kommt dann Deichmann zu spät, sieht unglücklich aus, steht allerdings dicht dran, also der Lübecker kriegt das Bein irgendwie schneller an den Ball, ja, Adam und Deichmann sehen da beide nicht glücklich aus.
Finde ich interessant, dass du sagst, dass Nico Kniestock und Adam zu den besten Oldenburger gehört haben. Ja. Sie hatten natürlich auch einfach die aktivsten Gegenspieler. Ne? Sie waren wahnsinnig gefordert. Ist ja auch.
Aber das lass dir mal nochmal aus Torwartsicht sagen. Das hat man ja immer bei den Spielen eines großen Gegners gegen einen kleinen Gegner. Wenn du der Torwart des kleinen Gegners bist und da jede 2 Minuten Ball aufs Tor kriegst und die alle hältst, dann bist du auch der beste Mann, weil du eben viel zu tun hast.
Ja. Ne?
Spricht dann meist nicht für die Qualität der anderen. Aber
ja.
Das passiert natürlich. Wenn du viel Arbeit hast und die ordentlich erledigst, dann gehörst du zu den Guten.
Und der VfB hat es dann eben auch nach dem 1-1 direkt nicht geschafft, irgendwie Ruhe ins Spiel zu bringen, muss man sagen. Da rollte wirklich auch dann so, ich sag jetzt mal noch so von der, wir haben gleich so einen Wechselmoment in der 57. Minute, von der 50., wo das 1-1 gefallen ist, bis zur 57. gefühlt rollte da eine Angriffswelle nach der anderen auf das Tor. Ein verlorener Ball nach dem anderen, wo Lübeck den Ball gewann und wieder nach vorne kam. Keine riesen Torchancen in den 7 Minuten.
Ja.
Trotzdem lag so ein bisschen in der Luft. Hier kann ja auch direkt das 2-1 fallen.
Absolut, genau. Also der VfB Oldenburg hat keinen Zugriff aufs Spiel gehabt, überhaupt nicht.
Ja.
Hat den Ball gar nicht mehr richtig rausbekommen, höchstens mal zum Einwurf raus. Aber der Ballbesitz blieb immer bei Lübeck. Mir hat auch in der Phase Kasper auf der 6 nicht gut gefallen. Das wäre, glaube ich, da eine Position, auf der man dann auch wirklich das Heft in die Hand nehmen muss. Da habe ich ihn gar nicht gesehen. Im Mittelfeld waren wir sowieso deutlich schwächer als in den ersten beiden Spielen. Nein, da war das Momentum, wie man so schön sagt, eindeutig auf Lübecker Seite. Und wenn du dir dann noch eine Großchance einhandelst und das 1-2 bekommst, aus Oldenburger Sicht, dann kann das Spiel auch schnell dahin gehen.
Genau, der Trainer Dario Fossi hat eben dann reagiert in der 57. Minute, hat einen Doppelwechsel gemacht. Taritas für Drilon Demai, der tatsächlich auch in diesem Spiel große Probleme hatte auf der 8. Position. Und der zweite war Ermal Pepci für Anwar Adam. Da hätte man so ein bisschen den Eindruck gewinnen können, ist das eine Reaktion auf das 1-1, weil Anwar da halt eben zu passiv verteidigt hat. Da kann ich schon mal sagen, dass der Trainer das verneint hat danach im Gespräch. Er hat gesagt, ja, Anwar kommt aus einer langen Verletzung, hätte jetzt dann 3 intensive Spiele in einer Woche. Man habe auf der Bank so ein bisschen festgestellt, dass die Energie, die Kraft nachlässt. und hat deswegen reagiert. Vielleicht auch ein Zusammenspiel eben aus der nachlässigen Kraft plus dieser Aktion und dass dieser Appiah nun mal wahnsinnig Betrieb gemacht hat auf der Seite von Anwar Adam, dass man da nochmal frische Kräfte mit er mal haben wollte.
Ja, ich finde es erstmal eine beruhigende Aussage vom Trainer. Nicht, dass wieder irgendwas bei Anu ist, irgendeine Verletzung, die aufbricht. Ich habe mich nämlich über den Wechsel gewundert, weil ich ihn wirklich stark empfand, aber der Trainer ist live vor Ort, ich sitze auf dem Sofa, wenn er sieht, okay, bei Anu geht es jetzt langsam zu Ende, dann muss er den Wechsel machen, zumal er mal, kannst du auch immer bringen, hinten, egal auf welche Position, das war gut, aber viel entscheidender ist ja der andere Wechsel, den du gerade genannt hast, Taritas kommt für Drillon Demai, Drillon, den ich eigentlich gar nicht wahrgenommen habe im Spiel, sein Bruder Leon hat auch wirklich ein schwaches Spiel gehabt, sein schwächstes bis jetzt, und durch Taritas 57. ist wieder mehr Schwung ins Mittelfeld gekommen, auch dann in die Offensive. Und da kippte dann wieder das Momentum und da war der VfB Oldenburg auf einmal wieder vorne dran.
Ja, es ist auch das ist in den Reaktionen, die wir bekommen haben, deutlich geworden. Es ist tatsächlich ein Spiel, ich glaube, Trainer hat gesagt, Wechselbad war es. Es war irgendwie ein ständiges Hin und Her und es kippt eben wieder so ein bisschen in die VfB Oldenburg-Richtung durch eine Aktion von Taritas in der 61. Minute auf der linken Seite, wo er sich gut durchsetzt, querlegt. Mats Facklam kommt zum Abschluss. Nicht so einfach zu nehmen mit links, Torwart hält gut, Abpraller zu Kai Pröger, Nachschuss, ich glaube er trifft den auf dem Boden liegenden Lübecker, ne? Ja, und von da wird der Ball übers Tor so abgefälscht, aus, eine riesen Doppelchance.
Ja, absolut.
Also die größte VfB-Chance, die der VfB sonst hatte.
Genau, das, den habe ich auch drin gesehen eigentlich, also toll von Taritas über links, richtig toll, auch eine richtig gute Flanke. Und das hast du zwei Leute wie Mats und wie Kai und du denkst, einer von beiden macht ihn auf jeden Fall rein. War eben gestern Abend anders. Ich finde auch, war von Pröger bis jetzt das schwächste Spiel. Da kommen wir ja auch noch vielleicht noch dazu, auf welcher Seite er spielt und was sein guter Fuß ist. Aber das war die Chance und das hätte das Spiel auch in die andere Richtung drehen können. Wenn der reingeht, dann hat, glaube ich, der VfB Oldenburg im Augenblick auch so eine breite Brust und so ein Selbstvertrauen, dass er das Spiel dann zieht in Lübeck.
Und dennoch war es für mich die Szene, die das Spiel wieder so ein bisschen beruhigt hat aus Oldenburgs Sicht. Nicht beruhigt im Sinne von ab jetzt war eine halbe Stunde Stillstand, aber das hat so ein bisschen diese Angriffswellen von Lübeck rausgenommen, weil sie gemerkt haben, oh, da ist ja immer noch die ganze Qualität beim Gegner da. Ja. Wir müssen jetzt wie auch so bei allem Ballbesitz, weil Lübeck hatte echt viel Ballbesitz im Vergleich zu allen anderen oder zu anderen Gegnern bis jetzt, hat man gemerkt, so der Respekt ist wieder ein bisschen mehr da, dieser Schwung ist ein bisschen rausgenommen, sodass danach wieder mehr ein zwar immer noch wechselhaftes Spiel war, aber es sich wieder mehr beruhigt hat und mehr ausgeglichen war.
Ich habe es genauso gesehen. Das ist das, was ich ganz zu Beginn meinte. Die ersten beiden Spiele waren so in dieser Saison, dass der VfB Oldenburg eine riesige Spieldominanz hatte. Ja. Fast über das gesamte Spiel in beiden Spielen. Hat am Anfang ein bisschen gebraucht in Bremen und so, aber dann war es wirklich der VfB Oldenburg, der da das Heft in der Hand hatte, bestimmt hatte, wie das Spiel läuft. In Lübeck gestern Abend gab es immer mal 10 Minuten so, Viertelstunde so, aber die Spielkontrolle hatte eigentlich nie jemand. Nee. Und das ist für den VfB Lübeck besser gewesen als für den VfB Oldenburg. Und wie du sagst, ab der 60. 61. Minute war dann dieses Wilde erstmal weg. Der VfB Oldenburg hatte wieder ein bisschen mehr Ballbesitz, bisschen Kontrolle für eine kurze Zeit. Aber es war nicht so, dass man sagt, das ist die spielbestimmte Mannschaft, die anderen warten erstmal. Das war ein ganz taktisch ganz merkwürdiges Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Trainer damit nicht einverstanden waren. Aber es war schwierig anzusehen, finde ich.
Ja komm Henning, wenn du das schon sagst, ich könnte mir vorstellen, dass die Trainer damit nicht einverstanden waren. Wir haben jetzt den Mittwochmorgen auf, ihr wisst, wir sind ganz frisch für euch. Das nicht als Audiodatei, aber ich kann ja mal sagen, Dario hat gesagt, es war ein Spiel mit vielen Richtungswechseln. Wir sind gut gestartet. Dann wechselte das Spiel immer wieder. Mal war Lübeck am Drücker, dann wieder wir. Gefühlt hat das alle 10 Minuten gewechselt. Unser Führungstor fiel in einer Phase, in der Lübeck eigentlich stärker war. Insgesamt war es mir zu wild. Wir haben nach dem 1-1 ein paar Minuten gebraucht, um wieder in die Spur zu kommen. Am Ende hatten beide Teams ihre Chancen. Es war ein sehr wildes Wechselbad. Das passt ja dazu.
Wild ist ein gutes Wort.
Und der Lübeck-Trainer Kevin Rodewald hat kurz vorm auch gesagt, ich sehe es ähnlich. Beide Teams wollten Kontrolle und Dominanz, aber es war ein ständiges Hin und Her. Für die Zuschauer sicher spannend. So, in Kurzform.
Ja, also kann man nicht viel dagegen sagen. Ich sag. Ja,
weil die letzte halbe Stunde können wir, glaube ich, ein bisschen kürzer fassen. Lübeck hatte seine Phase, der VfB hatte seine Phase. Riesige Torchancen hatten beide Mannschaften nicht mehr. Sodass es letztlich, und ich glaube, da sind wir uns irgendwo einig, ein relativ gerechtes 1-1 war mit einer kleinen Tendenz mehr zum VfB Lübeck, ne?
Genau, ich habe, ja, Punkt, genau. Also ich finde auch einen Punkt in Lübeck, auch wenn wir jetzt mit dem Spiel an sich über 90 Minuten nicht zufrieden sein können, weil der VfB Oldenburg viel, viel mehr kann. Ein Punkt in Lübeck ist erstmal in Ordnung. Ein Punkt in diesem Spiel ist auch okay. Ich habe das eben zu dir gesagt, ich habe so ein bisschen gesehen, Spieleanteile, wer war besser, wer war schlechter, so ein bisschen 55 Lübeck, 45 VfB, also da kannst du mit einem Punkt gut leben.
Dazu passend hat Nick Otto gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das ist eins der schwersten Auswärtsspiele der Saison.
Ja.
Darf man halt dann auch nicht vergessen. Und dennoch müssen wir natürlich darüber sprechen, was nehmen wir denn jetzt daraus mit?
Ja, die Frage ist, was nimmt der VfB Oldenburg daraus mit?
Das meine ich ja. Und wir haben schon ganz kurz drüber gesprochen. Wir müssen immer noch mal drüber sprechen, das Transferfenster ist noch offen. Und die Frage, ob der Kader breit genug ist für ganz, ganz oben, stellt sich weiterhin.
Der stellt sich weiterhin und das hat das Spiel nochmal gezeigt. Also wir können konkret nochmal drauf gehen. Ich nehme mal die kleinere Baustelle vielleicht. Ich finde weiterhin, dass wir auf der Sechserposition noch jemanden bräuchten als Backup, gerade wenn Nick Otto jetzt Stamm-Innenverteidiger spielen sollte, so er denn wieder fit wird, fit bleibt.
Was ja der Fall ist. Also
genau, aber
ich glaube nicht, dass Nick Otto seine Position noch wechseln wird. Ich denke, er ist als Innenverteidiger eingeplant.
Ich gehe auch davon aus, wir wissen jetzt nicht, ob er verletzt ist, weil er ja ausgewechselt werden musste. Ja. Mal sehen. Ich finde Kasper wirklich gut auf der 6, aber es ist halt, wir reden jetzt über die Breite, ne? Wir reden nicht über die Qualität, wir reden über die Breite des Kaders. Deswegen fehlt mir da jemand. Und die fast noch größere Problematik finde ich in der Defensive. Wir haben viele Verteidiger, die viel spielen können. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber schauen wir uns dieses Spiel an. Anu Adam wird frühzeitig ausgewechselt, weil er offenkundig noch nicht so weit ist. Ich glaube, er hätte 90 Minuten gehen können, aber vielleicht eine kleine Art Vorsichtsmaßnahme. Wir haben einen verletzten Otto, wir haben einen Deichmann, der vorher angeschlagen war, der eingewechselt wird, einen Mai, der vorher angeschlagen war, der eingewechselt wird und wir haben einen Schröder, der hart an der gelb-roten Karte arbeitet und dann ausgewechselt werden muss. Wir haben auch Karten ohne Ende bekommen, auch in den ersten beiden Spielen haben wir auch schon viele Karten bekommen, also gelbe Karten, da werden also auch irgendwann Sperren folgen und ich würde mir neben dem Sechser auch tatsächlich noch einen Verteidiger wünschen, das habe ich aber zu Beginn der Saison auch schon gesagt.
Schön, dass wir uns in dem Punkt mal auch ein bisschen uneinig sind.
So.
Dann können wir hier auch diskutieren. Ich sehe tatsächlich, also wenn wir beim Wunschkonzert sind,
ja, das sind
würde ich sagen, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürmer, so alles nochmal neu für die Breite. So, das wird natürlich nicht passieren.
Ja.
Ich sehe halt in der Abwehr den großen Vorteil, dass bis auf Nico Kniestock, der wirklich, muss man mal auch ihm sagen, hatte Probleme in der Vorbereitung, dreimal begonnen, ich fand ihn dreimal gut.
Ja,
also
ich auch.
Gut in Form, glaube ich auch nicht, dass er so schnell von der linken Seite jetzt verdrängt werden wird von Nico Mai, der jetzt eben ein bisschen Rückstand hat und der eben vielleicht auch innen gefordert ist und darauf will ich hinaus, alle anderen Verteidiger der Viererkette, Marc Schröder kann auf der 6 spielen oder in der Innenverteidigung, Leon Deichmann kann beide Positionen Innenverteidigung spielen, Arno Adam kann Rechtsverteidiger Innenverteidigung spielen, Ermal Pepschi kann Rechtsverteidigung Innenverteidiger spielen, es gewähre noch Luis Heidinei für rechts hinten da und irgendjemand habe ich jetzt bestimmt noch vergessen, Nick Otto natürlich ohnehin. Ich finde die Auswahl und die Flexibilität der Spieler ausreichend für die Viererkette.
Mal gucken, wann Herr Arno Bodem zurückkommt, aber der ist ja noch schwerer verletzt.
Das wird noch länger dauern, ja.
Patrick Möschel auch noch länger dauern, wenn es überhaupt kommt. Ja, also du hast mit allem, was du gesagt hast, recht. Ich sehe das genauso wie du. Wir haben da viele Leute und die allermeisten sind sehr flexibel. Und dennoch erleben wir ja jedes Jahr Verletzungen ohne Ende, Sperren und...
Ja, aber du kannst ja keine 10 Verteidiger im Kader haben. Also schön wäre es, aber...
Natürlich kann ich 10 Verteidiger im Kader haben. Es sind ja auch nicht 10. Lass es 7 sein. Aber ich glaube, dieses ständige Rotieren müssen, ja, was ja die ersten 3 Spiele jetzt zumindest in der Startelf noch nicht der Fall sein musste, aber dieses Lübeck-Spiel hat es ja jetzt ja gezeigt. Ich habe es ja gerade aufgeführt mit angeschlagenen Spielern, vorher angeschlagen, im Spiel angeschlagen, Gelbsperren, die jetzt auf uns warten, vermeintliche gelb-rote Karte, die da im Raum steht. Ich würde mir schon noch einen wünschen, weil der Kader insgesamt dünn ist und ich glaube, wir das gut gebrauchen können.
Ich sehe den dringenderen Handlungsbedarf eben auch auf der 6. Nichts gegen Dominik Kasper, bis jetzt total solide und gut gespielt, aber Genau das, was du sagst, wo ist der andere Sechser?
Ja.
Es ist theoretisch Nick Otto, der ist für hinten eingeplant, könnte das im Notfall spielen, ja klar, aber und das ist ja auch eigentlich gar kein Geheimnis, hat Sebastian Schachten ja bei uns in der Vorbereitung, während der Vorbereitung gesagt, er möchte gerne noch einen Sechser verpflichten,
ja.
Das Transferfenster ist ja auch noch offen Und der VfB hat jetzt das Heimspiel am Samstag gegen Norderstedt. Und danach ist das spielfreie Wochenende durch den DFB-Pokal. Das heißt, da ist eine zwei Wochen ist es nicht, weil danach schon wieder eine englische Woche ansteht. Genau. Aber es ist eine 10-Tage-Pause und es geht Richtung Ende Transferfenster. Also ich würde mir hoffen, dass in der Zeit dort etwas passiert.
Ja, genau, kann man so sagen. Und dann gibt es ja noch den dritten Wunsch, den du auch schon mal geäußert hast. Und
der für mich dringender ist als in der Verteidigung.
Ja, sag mal, den
dritten. Also beim Wunschkonzert würde ich noch einen Außenstürmer holen.
Genau, und das, ich weiß gerade nicht, ob es Dario oder Sebastian gesagt haben, aber das ist ja auch offenkundig, dass man abwarten will, wie lange fährt Lino Schäfer aus.
So, da müssen wir auf jeden Fall von mindestens 10 Wochen ausgehen.
So, das ist lange. Von daher ist auch da als Backup eine Lücke, die man schließen könnte, ja.
Ja, also der VfB ist natürlich überragend besetzt mit Raphael Brandt und Kai Prüger auf den beiden Außenpositionen. Ganz, ganz stark, haben wir gesehen. Auch wenn sie jetzt in Lübeck nicht das beste Spiel gemacht haben, wissen wir, das ist richtig Qualität. Aber Lino Schäfer ist weg. Aurelio Bongo ist schon vor der Saison weg gewesen. Es sind junge, talentierte Spieler noch im Kader, die den Kader auffüllen und breiter machen. Aber wenn man über die Spitze sprechen möchte, wo ist der Ersatz für einen der beiden, wenn mal einer ausfällt jetzt?
Genau, also wir einigen uns darauf, wir wollen beide einen Sechser haben, den holen wir uns. Und ob wir noch einen Verteidiger oder einen Außenstürmer holen, dann machen wir irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer gewinnt, der kriegt den. Okay.
Ja. Und wir haben jetzt mehrfach betont, wir sind hier gerade beim Wunschkonzert. Ich gehe aber davon aus, dass es nur noch eine Verpflichtung geben wird.
Ja, der VfB Oldenburg ist ja nicht bekannt für viele Verpflichtungen. Ich glaube, dass es maximal eine Verpflichtung geben wird.
Ich sage, dass es diese Verpflichtung geben wird. Auf welcher Position dann immer. Ich persönlich gehe von der 6 aus.
Sehr gut.
Weil man kann natürlich, ne, ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt, man kann natürlich, Trilon Demay kann mal einen Außenstürmer spielen. Leon Demay kann ganz sicher auch mal einen Außenstürmer spielen. Wen hast du genannt?
Caritas kann auch viel spielen vorne.
Aber ja. Außenstürmer, ja, halt im Notfall. Aber da reden wir über, also da reden wir über eine Besetzung, die dann nicht ideal ist, ne?
Klar.
Luis Heidinei kann theoretisch wahrscheinlich auch einen Außenstürmer spielen als Außenverteidiger, ne? Also
Johnny kann auch viele spielen.
Patrick Möschel war vor seiner langen Leidenszeit plötzlich auch rechter Außenstürmer und hat plötzlich getroffen. Hat
Tore geschossen auf einmal. Ja, und Johnny ist so gut am Ball, der kann auch alles spielen, glaube ich.
Okay, ihr merkt schon. Jetzt driften wir ein bisschen ab. Aber gut, ich glaube, die Botschaft war klar.
Aber da merkst du auch nochmal, du hast ja letzte Woche mit unserer Kollegin Carmen ganz viel Lob für den Podcast bekommen. Carmen hat doch so eine Sachlichkeit die ganze Zeit drin gehabt, ne? Hat das in einer Bierruhe und guter fachlicher Qualität alles erzählt. Hat, glaube ich, viele überrascht, dass sie sich eben nicht nur mit Kickers Emden auskennt, sondern auch mit VfB und mit der ganzen Liga. Und das ist das, was uns jetzt hier die letzten 10 Minuten so ein bisschen abgegangen ist. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen anders arbeiten.
Ja. Oh Gott, Henning, das müssen wir eigentlich rausschneiden, aber selbstverständlich lassen wir das drin. So
natürlich.
Ah, schön. Nein, aber schön, dass du das nochmal erwähnst, weil genau so ist es. Das war mal so ein Blick von außen, von jemandem, der sich intensiv, Carmen ist total intensiv in der Liga drin, beschäftigt und auch viele Spiele vom VfB schon gesehen hat und ja, hat viele interessante Ansätze, finde ich, gehabt. Wollen wir jetzt mal zum Positiven kommen? Nein, wir wollen ja hier nicht alle schlecht reden, aber wir wollen natürlich nochmal den Auftritt gegen Drochtersen würdigen. Weil der war für ein Spiel gegen den vermeintlichen Mitfavoriten, für viele sogar Topfavoriten durch die Transferpolitik, wirklich, wirklich gut.
Das war ein ganz tolles Fußballspiel. Und vor allem, der VfB Oldenburg hat jetzt 7 Tore geschossen. Wir haben jetzt gesagt, dass das von Brandt das letzte in Lübeck, das war nicht so gewollt, da war auch gut. Aber auch das ist ein schönes Tor. Aber alle anderen 6 Tore, das waren alles Traumtore, ne? Wie die Tore rausgespielt werden, das finde ich Wahnsinn. Also wir können ja mal bei Drochtersen bleiben. Der VfB geht mit 0-1 in Rückstand, obwohl er ein gutes Spiel macht, spielt dann eine gute zweite Halbzeit, spielt ein Tor. Ich glaube, Kniestock, ich muss mal ganz erinnern, Kniestock halb rechts bringt den in die Mitte. Leon Demay legt zurück auf Kasper. Kasper legt ihn links raus auf Brandt und Brandt macht da das Tor, ne? So ähnlich.
Exakt sowas.
So, ein Gemälde, dieses Tor. Das 2-1, Brandt kriegt hinten den Ball, geht noch ein bisschen Richtung eigenes Tor, dreht sich um, spielt den perfekten langen Ball auf Pröger, der nach links in 16er reinläuft, den Ball an- und mitnimmt, wie man einen Ball nur an- und mitnehmen kann. Und das 2-0 schießt wunderbar. Also das ist wirklich
2-1, aber ja.
2-1, du hast recht, ja. 2-1, das sind wirklich Tore, die fantastisch sind. Und das 3-1 am Ende noch Doppelpass, Faklam, Taritas durch den 16er. Also da geht einem ja wirklich offensiv das Herz auf.
Ja gut, beim 3-1 muss ich sagen, da geht dir das VfB-Herz aus. Das würde ich jetzt nicht als Traumtor bezeichnen.
Es war wunderschön gespielt.
Ja, sie haben es am Ende gut zu Ende gespielt. Es war wunderschön. In der Entstehung war schon ein bisschen einfach zwei Zweikämpfe, glaube ich, gewonnen, langen Luftball. Und dann, Faklam, Taritas, Faklam.
In der Entstehung war es ein bisschen durchwursteln und so, aber dann, ich rede ja von diesem Doppelpass am Ende.
Ja, ich gehe ja nur auf dein Traumtor ein, was du am Anfang deine Statements, das ist alles Traumtor.
Bleibe ich auch dabei. Und was ich auch im Hinterkopf habe, ist, wie Veaceslav Taritas das vorbereitet, in welcher Ruhe im 16er und wie er jetzt auch in Lübeck die letzte halbe Stunde das VfB-Spiel belebt hat. Jemand, über den wir jetzt lange reden, dass er richtig, richtig gut mal war, dass er dann eine schwache Saison gehabt hat, dass er jetzt hinten dran ist. Aber du siehst ihm ja jetzt ja an, den kannst du bringen, ohne irgendwelche Sorgen zu haben, der belebt das Spiel toll.
Ja, ich merke das schon. Menke geht hier mit der Taritas-Offensive in die heutige Podcast-Folge. Würdest du ihn am Samstag wünschen?
Ich finde, er hat das als Einwechselspieler super gemacht.
Ja.
Ich freue mich, dass wir eine erste Elf haben. Ich hoffe, dass Nick Otto spielen kann und würde gerne mit der ersten Elf weiterspielen.
Gut, halte ich gegen. Ich sage, Vicky steht am Samstag aufgrund des dritten Spiels in der englischen Woche in der Startelf für einen der Demai-Brüder.
Das hast du mich nicht gefragt, was passiert. Das war, was ich mir wünsche. Das glaube ich total, dass das gewechselt wird. Aber ich wünsche mir am vierten Spieltag, dass wir weiter mit der ersten Elf spielen.
Okay. Gut, ja, du hast das Spiel gerade schon, wir werden jetzt auf Dortmund nicht so detailliert eingehen, wie wir es jetzt über das Lübeck-Spiel gemacht haben, aber du hast das gerade schon total richtig zusammengefasst. Es fiel zwar das 0-1, das glaube ich war in der 16. Minute ein Konter durch dann am Ende Tom Sanne, aber selbst vor dem 0-1 und auch dann, wobei ein bisschen differenzieren, vor dem 0-1 fand ich den VfB richtig, richtig gut im Spiel, direkt auch mit Tempo nach vorne. Nach dem 0-1 war es so 20, 25 Minuten eine große Dominanz mit wenig Tempo, hat Dario auch danach gesagt. Da fehlte ein bisschen die Schnelligkeit nach vorne, da war sehr viel Ballbesitz und so weiter. Aber man darf ja auch nicht den Gegner vergessen, der sich trotz seiner ganzen Qualität und einer Einzelführung einfach 30 Meter vors Tor gestellt hat und versucht hat zu verteidigen.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit war es dann echt richtig, richtig gut.
Und nochmal auf die erste Halbzeit. Der Unterschied zum Lübeck-Spiel ist auch, der VfB hat in der ersten Halbzeit gegen Dortmund zwei, finde ich, hundertprozentige Torchancen. Ein Kopfball von Faklam, der völlig frei ist.
Ja.
Und direkt nach dem Gegentor hat Brandt eine Chance nach einer, ich glaube, ein Freischuss von Leon Demai, kann das sein?
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß genau, was du meinst.
Das müssen für mich zwei Tore sein. Also VfB wirklich sowas von drin gewesen im Spiel und solche Chancen. Dass du da mit 0-1 in die Pause gehst, ist eigentlich völliger Quatsch. Ja. Von daher war das, finde ich, über 90 Minuten ein richtig rundes Spiel gegen Drochtersen.
Ja, der große Unterschied ist ja auch, dass es zu keinem Zeitpunkt wild war, sondern jederzeit dominant. Und jetzt müsste ich nochmal ganz, ganz, ganz genau nachdenken. Mir fällt danach höchstens noch der abgefälschte Freistoß in der zweiten Halbzeit bei Drochtersen ein. Ansonsten hat der VfB defensiv wahnsinnig stabil gespielt und nichts zugelassen.
Genau, exakt so habe ich es auch gesehen. Und auch der Freistoß ist abgefälscht und geht dann 6 Meter drüber oder was. Also
ja, 6 Meter drüber. War schon relativ knapp an der langen Ecke vorbei.
Fünfmal.
Ja, es ist ohnehin keine Riesenchance gewesen. Also das war schon sehr wenig.
Ja, was ich nach dem Drochtersen-Spiel so spannend fand, also du musst dir das, du hast ja eben gesagt, Mitfavorit, für viele der Topfavorit, für mich, wie geäußert, auch der Topfavorit, auch wenn ich hier das Double des VfBs orakelt habe, wobei ich auch bleibe, dennoch ist für mich Drochtersen-Assel der Topfavorit. Die kommen nach Oldenburg am zweiten Spieltag, wissen, okay, unsere wichtigsten beiden Verteidiger sind ausgefallen, langfristig ausgefallen vor der Saison. Während des Spiels verletzt sich ein weiterer Verteidiger.
Ja, dann auch da wieder der Kapitän, schon ein empfindlicher Rückschlag.
Es ist bitter, das will ich gar nicht in Abrede
stellen. Also die beiden Verteidiger, die vorher ausgefallen sind, war der Kapitän und der Co-Kapitän. Und der jetzt in Oldenburg ausgefallen, war der stellvertretende Kapitän. Genau. Also die drei Führungsspieler in der Innenverteidigung, das ist schon heftig, muss man sagen.
Genau, es wäre so, wie wenn beim VfB Möschel, Deichmann und Kniestock nacheinander wegbrechen.
Ja, oder in der Innenverteidigung Deichmann, Schröder, Otto, alle hintereinander.
Ich bin jetzt auf dieser Kapitänsebene gewesen von der letzten Saison, genau. Ja. Jetzt ist es ja Pröger. Nein, aber du bist, finde ich, der Topfavorit, fährst zu dem anderen Mitfavoriten, der große Konkurrent. Erstmal gehst du mit der Taktik rein, dich hinten reinzustellen und auf Umschaltmomente zu lauern, wo es vor uns nur einen gab im Spiel. Das war dann allerdings auch das Tor. Das finde ich erstmal irgendwie bezeichnend. Und dann, wenn man sich nach dem Spiel den Trainer von Drochtersen anguckt, der ja nun auch als Trainer und als Spieler wirklich schon viel in Oldenburg geholt hat. Also der VfB Oldenburg hatte ja vorher seit 100 Jahren zu Hause nicht gegen Drochtersen gewonnen. Also die haben ja eigentlich immer in Oldenburg gefeiert. Und du musst dir angucken, wie der Trainer auf der Pressekonferenz sitzt.
Ich war dabei.
Ja, genau. Du hast ihn angesehen, wie der sitzt. Meine Einschätzung ist, der Mann war richtig geknickt.
Ja.
Der sitzt da wirklich so, ich will nicht sagen wie ein Häufchen Elend, aber der hat sich was ganz anderes vorgestellt von dieser Saison. Der hat jetzt gesehen, dass die in diesem Spiel gar keine Schnitte hatten, dass jetzt noch einer ausgefallen ist. Der hat richtig gemerkt, krass, der VfB Oldenburg ist bärenstark. Wir kommen hier eigentlich als der Titelfavorit hin, der das ja selber gesagt hat, nach Platz 4, 3, 2, kann man nur noch sagen, Platz 1. Und dann so eine Leistung abzuliefern oder so eine Leistung des VfB Oldenburg mitzuerleben, der war richtig geknickt.
Ja.
Und das war ein Statement vom VfB Oldenburg, das fand ich krass.
Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Kombination war aus dem Spiel, das gesessen hat. Man hat ihm schon auch angemerkt, als die PK vorbei war, ist ja immer noch so ein bisschen Smalltalk im Raum und so weiter, in dem man mitbekommt, dass diese Verletzung schon auch sehr gesessen hat. Ich habe jetzt gestern gelesen, es ist keine Mega-Mega-Verletzung bei Nico von der Reit ist das gewesen. Ein paar Wochen sprechen sie. Das ist jetzt nicht ein halbes Jahr, weil es eine Kniegeschichte ist, denkt man ja immer gleich an sowas. Aber ein paar Wochen sind schon auch ein paar Wochen. Und man merkte ihm halt an, und das sagt er auch im Halbsatz dann in seinem Statement, dass es viele äußere Einflüsse zurzeit gibt, die Mannschaft halt schwächen und die dazu führen, dass sie noch, ich glaube, die Formulierung war auch, überhaupt nicht zusammengefunden hat. Und ich glaube, er war auch so geknickt, weil er genau weiß, das wird sich jetzt, wir nehmen Mittwoch auf, die spielen heute Abend gegen Hannover 96-2, das ist ein ganz schweres Spiel.
Ja.
Das wird sich so schnell nicht ändern durch diese Rückschläge, auch dadurch, dass es sportlich einfach noch nicht rund läuft, werden die jetzt nicht plötzlich Mittwoch, Samstag im Flow sein. So, ja. Das weiß er, das wird jetzt harte Arbeit die nächsten Wochen.
Absolut, und ich finde eben, dass man das seiner Mannschaft auch angemerkt hat auf dem Rasen. Ja. Also die waren erschlagen von der Dominanz des VfB Oldenburg. Und das, vielleicht noch als letzter Brückenschlag zu gestern Abend, das war beim VfB Lübeck ganz anders. Die haben trotz dieses Katastrophenstarts in die Saison, sind die da mit breiter Brust aufgetreten, hatten richtig Bock auf das Spiel gegen Oldenburg, Heimspiel, über 3000 Zuschauer wollten was zeigen. Und das spannenderweise hätte man das genau umgekehrt erwartet von Drochtersen und Lübeck. Das finde ich interessant.
So, Henning, zum Abschluss müssen wir über unser Lieblingsthema sprechen. Das ist noch nicht der ganze Abschluss. Wir müssen natürlich ganz kurz auch noch über Norderstedt sprechen am Samstag. Aber wenn wir über das Spiel VfB gegen Drochtersen-Assel sprechen, dann müssen wir über die Thematik linke Seite, rechte Seite sprechen.
Ja, die Thematik Brandt, Pröger.
Also, es ist, um euch auf den Stand zu bringen, so in allen drei Spielen hat Raphael Brandt als Linksfuß auf der rechten offensiven Seite begonnen und Kai Pröger als Rechtsfuß auf der linken offensiven Seite. Jetzt kann man insgesamt erstmal bei 7 Punkten aus 3 Spielen sagen, grundsätzlich läuft es ganz gut. Aber in Drochtersen lief es 58 Minuten lang zwar ballbesitztechnisch dominant und gut, aber von den Außen kam nicht furchtbar viel. Brandt war aktiver, Pröger war eigentlich ziemlich ganz raus aus dem Spiel gegen Drochtersen in den ersten 58 Minuten. Und dann stellt Dario um, ich habe es mir nochmal in der Live-Wiederholung angeguckt, ungefähr bei 57 Minuten 10 Sekunden wechseln die beiden Spieler die Seiten. Mhm. Raphael Brandt auf links, Kai Pröger auf rechts, beide quasi ihren starken Fuß auf ihrer Seite. Und 40 Sekunden später verlagert der VfB, gerade eben von dir beschrieben, von rechts nach links. Raphael Brandt hat den Ball auf seinem linken Fuß direkt liegen, weil er eben links steht und haut den Ball in die lange Ecke.
Exakt.
Plus dann das Tor, 82. Minute, Raphael Brandt von links mit seinem starken linken Fuß, einen perfekten Diagonalball auf den rechten Fuß, dann damit nimmt er ihn an, Kai Pröger, auf seinen starken rechten Fuß, den er dann diagonal am Torwart vorbeilegt, 2-1.
Genau, es lief. Und das Interessante ist jetzt ja, das hat ja der Trainer gemacht, diese Umstellung, also sein Verdienst, er hat gesehen gegen Drochtersen, wir müssen was ändern, Impuls setzen, was auch immer. Es hat sofort nach Sekunden gefruchtet und mehrfach gefruchtet, das war viel besser. Und dann ist ja die spannende Frage, wir sind nicht in Darios Kopf, dann fährst du danach zum Auswärtsspiel zum VfB Lübeck, weißt, dass es so rum super geklappt hat und tauscht aber die Seiten wieder, stellt sie wieder auf ihren jeweils schwachen Fuß. Das ist natürlich interessant.
Das ist interessant. Es ist die klare Idee, muss man ja, also es ist die klare Idee, dass die beiden so rumspielen. Es bringt den Vorteil, dass sie halt, wenn sie nach innen ziehen, dann abschließen können.
Ja, ja.
Es bringt den Nachteil, dass wenn sie außen durchbrechen, den Ball nicht auf ihrem starken Fuß liegen haben. Aber ja, wenn du sagst, wobei nein, ich habe schon verstanden, dass Dario sagt, nee, das ist meine Idee, ich stelle so in Lübeck wieder auf. Was ich erwartet hätte, weil beide wieder nicht überragend im Spiel waren. Der VfB war ja nicht nach vorne sonderlich kreativ und durchsetzungsstark. Hätte dann erwartet, dass man meinetwegen wieder die 55., 60. Minute nach dem 1-1 nimmt und vielleicht auch zum Zeichen zum Gegner setzt, weil die haben das, wir wissen alle, die Videos laufen inzwischen überall, die haben das auch gesehen, Zeichen zum Gegner setzt und sagt, wir wechseln jetzt wieder die Seiten, mal gucken, was daraus wird.
Ja, Genau, hätte ich auch so gesehen. Ja, wir wissen jetzt nicht, was die Spielidee am Ende gewesen ist. Letztlich ist er auch, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss noch Heidinai für Brandt gekommen, also Brandt sogar ausgewechselt worden. Es ist spannend. Wir haben beide mit Dario schon darüber gesprochen.
Mehrfach?
Ja, genau. Also du, glaube ich, nach dem letzten Spiel erst wieder und ich.
Das spielen wir gleich nochmal ein.
Ah, sehr schön. Und ich vor wenigen Wochen, Monaten in unserem Live-Talk hier im Verlagshaus. Ja, es ist seine Spielidee. Er möchte das so und er hat ja auch recht, wenn er sagt, es hat auch schon oft so geklappt. Und Rafael Brandt schießt jetzt ja in Lübeck wieder ein Tor auf der rechten Seite.
Weil er den Ball von rechts mit links scharf vor das Tor will.
Also wie wir es drehen, es ist, alles hat Vor- und Nachteile. Aber wenn ich jetzt in deine Äußerungen das Richtige rein interpretiere, sind wir beide tendenziell eher dabei, die Leute auf die Position zu stellen, wo auch ihr starker Fuß ist. Und darüber sieht es eben anders und damit müssen wir es erstmal leben.
Ja, ich wäre absolut für einen Tausch tatsächlich, aber wir stehen auch hier nur an unserem Bürotisch und reden drüber.
Und wir tauschen ja auch nie. Du stehst immer auf der Seite, ich stehe immer auf dieser Seite. Manchmal ist ein Podcast weniger gut und tauschen wir auch nicht zwischendurch. Oder geben uns mal einen Impuls nach einer halben Stunde. Weißt du?
Oh, Henning, herrlich. Also, schön.
Wie das müssen wir vielleicht mal machen, weil ich gucke immer in diese Richtung, weißt du? Und
ja.
Du guckst immer gegen so eine weiße Wand, ich schaue immer in die Redaktion rein quasi. Vielleicht gibt uns das auch mal was, mal gucken.
Wir nehmen das mal mit für die nächsten Spiele. Wie gerade angesprochen, Henning, habe ich Dario nach dem Dochtersen-Spiel natürlich darauf angesprochen, auf den Seitentausch, wie gut der funktioniert hat. Und so das Ende meiner Frage dann, wäre es nicht besser zu tauschen? Das sage ich nur, weil er dann am Eingang seines Statements, das ihr gleich hört, direkt auf meine direkte Frage eingeht, bevor er dann allgemein was sagt. Wir hören mal rein.
Ob die besser ist oder nicht, kannst du dir selbst beantworten. Wir haben einfach gesehen, dass beide irgendwie ihre Probleme hatten, ins Spiel zu kommen. Wir wissen auch, wir kennen Dommel und Dore, wir kennen Ole, wie sie verteidigt. Und es hat irgendwie 60, 70 Minuten nicht gepasst mit Kai. Und auf der Bank hatten wir dann die Eingebung, komm, lass mal tauschen. An dem Tag. Und es ist nach ein paar Minuten gut gegangen. Jetzt können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wow, alles super, wir wissen, wie das Geschäft ist. Morgen bin ich irgendwie der Depp, wenn ich umstelle und falsch umstelle. Heute hat das super gelungen, weil dann beide das Tor machen. Das spielt mir jetzt gut in die Karten. Aber um deine Frage auch zu beantworten, wir haben Spieler, die können auf beiden Seiten spielen. Und beide spielen haben Tage, wo sie besser links spielen oder rechts spielen. Heute war die Entscheidung, so zu starten, vielleicht nicht die richtige, aber im Endeffekt gewinnen wir durch die Umstellung. Und dann haben wir, glaube ich, einiges richtig gemacht.
Ja, beide haben Tage, wo sie mal besser links spielen, mal besser rechts spielen, aber sie spielen bis jetzt immer umgekehrt.
Also erstmal ist ja schön zu hören, dass Darius auch noch ein bisschen mit Humor nimmt. Ich weiß nicht, ob ihn das insgesamt auch schon langsam nervt. Könnte ich mir auch vorstellen, aber dir gegenüber.
Dafür sind wir da, ein bisschen zu nerven.
Auf jeden Fall. Ist ja auch gut und recht. Jeder hat seine Aufgabe, das ist eben unsere Aufgabe. Genau. Ich finde, er hat einen Punkt. Er spricht jetzt, das ist ja das Drochtersen-Spiel, über das er da spricht, und er spricht explizit die Außenverteidiger des Gegners an.
Ja.
Und wir dürfen ja schon dem VfB Oldenburg und dem Trainerteam zugestehen, dass sie sich mit den Gegnern beschäftigen. Ja, dass Absolut. Sie das professionell machen und dass sie gut sind in dem, was sie tun. Und natürlich schaut man sich die Gegner an und überlegt, zu wem passen unsere Spieler besser. Vielleicht hat das ja auch eine Auswirkung. Und das sagt er ja bei dem Dochtersen-Spiel. Da hat er sich vor dem Spiel falsch entschieden, sagt er selber, stellt dann um. Sie werden sich den VfB Lübeck auch angeguckt haben, werden sich auch die Verteidiger angeguckt haben und werden zu dem Schluss gekommen sein, ist es besser, Brandt und Pröger so rum aufzustellen. Letztlich wissen wir auch nicht, ob das Spiel besser gelaufen wäre, wenn sie andersrum gespielt hätten. Es ist nur unsere Vermutung.
Aber es ist schon schön, weil wir sind nun mal jetzt auch schon das ein oder andere Jährchen zusammen. Sowohl der Trainer als auch wir beide. Ja. Und man guckt sich auch in die Augen bei einer Pressekonferenz. Und ja, es ist schon so das leichte Schmunzeln bei Dario in den Augen, wenn ich aushole, über links oder rechts zu sprechen. Da kann man natürlich auch fröhlich drüber sprechen, wenn man gerade 3-2-1 in so einem Spiel gewonnen hat.
Ja.
Aber es wird, Henning, ein Thema, das uns begleitet. Ich sehe einfach gerade bei Rafa Brandt, sehe ich wirklich die große Qualität, wenn er auf links spielt, wenn er den Ball mit Tempo mitnehmen kann oder sich einfach nur auf den linken Fuß legen kann. Hat er eine wahnsinnige Qualität, hat am Ende der Saison ganz, ganz viele Tore oder Assists geliefert von der linken Seite. Deswegen bin ich und bleibe dabei. Und ich bin nur der, der es von außen betrachtet. Ich finde Rafa links besser.
Ja, ich finde es auch. Und ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, diese Saison, die fünf offensiven Stammspieler, das ist so eine Bombenoffensive. Und wenn wir die komplett 100% da auf den Rasen bringen, mit all ihren Stärken, die sie haben, dann kann uns da eigentlich vorne nicht viel passieren. Dann werden wir in jedem Spiel offensiv was anzubieten haben. Und es ist manchmal so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass wir uns der eigenen Stärken so ein bisschen berauben, dass es noch besser sein könnte. Ne? Deswegen bin ich da ganz deiner Meinung. Ich finde, dass alle die fünf Offensiven jetzt in Lübeck ein vergleichsweise schwaches Spiel hatten, allen voran Leon und Drillon Demay, aber auch eben Brandt, Pröger, auch Faklam, gut, ist immer als Mittelstürmer, ist immer eine andere Sache, ist eh nicht so eingebunden ins Spiel.
Ist am Ende der Nahrungskette. Ja, wenn es dahinter nicht gut läuft, dann hast du auch keine Bälle.
Macht ein Handtor und scheitert einmal ganz knapp mit einer Riesenchance, den musst du vielleicht ein bisschen rausnehmen. Aber das ist trotzdem eine bärenstarke Offensive. So. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln könntest, indem du Pröger und Brandt vielleicht mal von Anfang an andersrum spielen lässt, da ist, glaube ich, wirklich, wirklich viel möglich dieses Jahr. Und das würde ich mir ungern verbauen.
Wir meckern auf hohem Niveau, aber dafür sind wir ja da. Trotzdem lässt sich festhalten, 7 Punkte aus 3 Spielen. Dabei war nur ein Heimspiel, 2 Auswärtsspiele. Es war das Duell mit Drochtersen Assel dabei. Es war ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel in Lübeck dabei. Werder 2 ist zumindest eine etablierte Mannschaft in der Regionalliga Nord, die an einem guten Tag mit ihren Talenten auch gefährlich sein kann. Also in einem insgesamt, finde ich, auf den Rest der Liga gesehen, happigen Auftaktprogramm, starke 7 Punkte mitgenommen.
Ja, absolut. Das ist ein guter Saisonstart. Auch nochmal gesagt, das Spiel in Lübeck war jetzt nicht unterirdisch. Das war unter den Möglichkeiten des VfB Oldenburg. Ja. Aber 7 Punkte ungeschlagen. 2 Gegentore nur. 7 Tore geschossen. So, und jetzt das Heimspiel gegen Norderstedt vor der Brust, auf das du jetzt gleich zu sprechen kommen wirst. Also das ist die ersten 3 Spiele ein guter Saisonstart, der Hoffnung macht, der auch ein bisschen für Euphorie gut ist. Und vielleicht sogar vor dem Norderstedt-Spiel, wo der VfB ja nochmal mehr Favorit ist in einem Heimspiel gegen Norderstedt. Ganz guter Dämpfer, jetzt nicht auch noch 4-0 in Lübeck gewonnen zu haben, damit die Mannschaft auch auf dem Boden bleibt.
Ja, Norderstedt halten wir tatsächlich für euch heute allerdings ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt über 2 Spiele ausführlich gesprochen. Samstag 18 Uhr. Norderstedt hat bis jetzt am ersten Spieltag 2-2 gegen Atlas Delmenhorst gespielt, am zweiten Spieltag 1-1 bei der FSV Schöning. Ist ein Team, das eher in der zweiten Tabellenhälfte zu erwarten ist und damit aus VfB-Sicht in einem Heimspiel ein Pflichtsieg.
Ja, muss man so sagen. Für Eintracht Norderstedt geht es erstmal um den Klassenerhalt, wie glaube ich die letzten Jahre auch. War ja auch knapp genug teilweise. Die kommen jetzt nach Oldenburg. Der VfB ist der ganz große Favorit in diesem Spiel. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, egal wie das Spiel läuft. Ich erwarte mir aber vor allem erstmal, dass der VfB wieder so dominant auftritt wie in den ersten beiden Spielen und dass das Spiel, um Dario zu zitieren, nicht so wild sein wird wie in Lübeck, sondern dass der VfB Oldenburg die Spielkontrolle hat. Egal, ob jetzt Pröger oder Rafa rechts-links spielen, egal, ob Taritas vielleicht in die Mannschaft kommt, egal, ob Otto angeschlagen ist, spielen kann oder nicht spielen kann. Der VfB, also die erste Elf des Kaders plus die 3, 4, 5, die hinten dran sind beim VfB, sind deutlich stärker als Eintracht Norderstedt. Wenn du oben bleiben willst, musst du das Spiel gewinnen.
Genau, Norderstedt spielt heute Abend noch. Wir nehmen ja, wie gesagt, am Mittwoch auf und veröffentlichen die Folge direkt für euch heute Abend noch gegen Kickers Emden. Hat also noch den ganz kleinen Nachteil, auch noch einen Tag später gespielt zu haben und damit ein bisschen weniger Pause zu haben, bevor man nach Oldenburg muss. Also ich finde, die Vorzeichen sind relativ eindeutig. Wir können noch mal kurz drüber sprechen. Also ich persönlich gehe davon aus, wenn Nick Otto gestern ausgewechselt werden musste, dass er am Samstag jetzt nicht in der Startelf steht. Ich gehe dann von Leon Deichmann aus. Und dann wäre ein möglicher Wechsel Vicky Taritas für Drillon Demay oder für wen würdest du ihn positionstechnisch sehen?
Ich würde zuerst einmal die taktische Ausrichtung so lassen, wie sie ist.
Also, die würde er auch so lassen.
Die würde er so lassen, genau, aber ist ja frei in seiner Entscheidung, könnte er machen, was er will. Und weil jetzt natürlich Eintracht Norderstedt bislang vom Papier der schwächste dieser 3 Gegner ist, ne, könntest du ja auch was ändern. Ich glaube, die taktische Aufstellung bleibt so. Bei Nick Otto bin ich gespannt. Ich bin bei dir, weil ich, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen komisch fand, dass er direkt rausgegangen ist, dass man es nicht noch versucht hat. Also irgendwas ist da ja, egal ob das jetzt für ein Spiel ist oder für 3, wie lange er da ausfallen muss, weiß ich nicht. Wir wissen gar nichts über seine Verletzung, ne? Also nee. Wissen wir gar nicht. Er ist nur schnell ausgewechselt worden. Deswegen würde ich da auch sagen, ich gehe davon aus, dass es da einen Wechsel gibt. Taritas könnte ich mir vorstellen und wenn, dann würde ich auch für Drillern tauschen, weil wir bei Leon Demay ja hinlänglich diskutiert oder besprochen haben, dass er eigentlich ein freier Spieler ist, wie hast du es genannt?
Schwimmender Zehner, schwimmender Stürmer, oder haben wir, glaube ich, gesagt.
Ne, schwimmender der erste Stürmer, ja, genau. Also der sich da ja wirklich frei bewegt. Der, finde ich, in Lübeck jetzt wirklich ein schwaches Spiel. Man war einer der Schwächsten beim VfB Oldenburg.
Ja.
Aber dennoch natürlich seine Qualität hat, ne? Und ja, dann auch irgendwann die Standards schießt und so weiter.
Ja, und gerade auch in einem Heimspiel gegen Norderstedt, wo der VfB wieder viel den Ballbesitz haben wird und wo die Mannschaft, wo der Gegner tief stehen wird, glaube ich, sind die Ideen, die Kreativität, die Leon Demey eben auch hat, gefordert.
Genau. Und wenn du sagst, Taritas ist der Mann, der kommen könnte, dann bietet sich eigentlich niemand anders an, taktisch ihn rauszunehmen. Klar, ich hab ja gesagt, ich würde Taritas auch auf Außen sehen können, aber das wäre ja völliger Quatsch jetzt.
Damit das nicht falsch rüberkommt, das soll auch keine Kritik jetzt an Drilon sein, der auch einen guten Saisonstart bis jetzt hat. Aber das ist einfach, das wäre in einer englischen Woche der logische Wechsel, wenn man irgendwo mal was verändern möchte.
Genau.
Und halt auch jemanden belohnen will, weil du hast ja gesagt, Taritas zweimal jetzt gute Sachen gemacht nach Einwechslung.
Das wollte ich gerade sagen. Und nochmal zu Drilon. Also die ersten beiden Spiele hat die Mannschaft, auch Drilon, vor allem Drilon, hat zwei sehr gute Spiele gemacht. Und das Lübeck-Spiel fiel jetzt ein bisschen ab. Und das ist ja auch in Ordnung. Und jetzt machen wir es gegen Norderstedt besser.
Ansonsten wird wahrscheinlich Nico Mai ein bisschen mehr Spielzeit nach und nach bekommen. Ich glaube allerdings noch nicht von Anfang an. Dafür hat Nico Kniestock erstens auf der linken Seite einen zu guten Job gemacht und in der Innenverteidigung ist halt einfach Leon Deichmann dann der wahrscheinlich, glaube ich, logische Vertreter für Nick Otto, falls er auswählt.
Ja, wäre so die organische Vertretung, würde ich mal sagen. Aber du hast ja gesagt, dass Dario sich zu Anu Adam geäußert hat, dass es da noch nicht gereicht hat für das ganze Spiel. Glaubst du denn, dass Anu Adam von Beginn an spielt?
Ich glaube, dass er genau deswegen von Anfang an spielt, weil er ihn runtergenommen hat, eben nach 57 Minuten. Wer jetzt da auch nach und nach mehr Spielzeit wieder bekommen könnte, ist Luis Heidinei, was auch gut ist für den VfB.
Ja.
Gute letzte Saison gespielt, war verletzt in der Vorbereitung, hat einige Teile verpasst. Ist jetzt gestern, glaube ich, in der 80. ungefähr eingewechselt worden. Da werden die Spielanteile sicherlich auch wieder höher sein, sodass die beiden, kann ich mir vorstellen, gegen Norderstedt auch so ein bisschen Jobsharing machen.
Ja, das könnte sein. Ich sehe es mit Arno nämlich genauso wie du und ich finde, wie gesagt, Kniestock und Anu Adam machen das auf Außenverteidiger richtig stark und das würde ich mir noch sehr lange so wünschen.
Henning, es war ein Fest, auch wenn wir wieder auf der gleichen Position standen. Wir haben uns zumindest mal mittwochs getroffen und nicht montags. Wir haben den ersten Schritt zur Veränderung und zur Variabilität bei uns im Podcast auch gemacht. Und wir hören uns natürlich dann nach dem alten Rhythmus in der kommenden Woche wieder am Dienstag nach dem Norderstedt-Spiel. Geh ins Stadion am Samstag, drück die Daumen und bis dahin. Ciao.
Wir sehen uns Samstag. Ciao, ciao.